zu unserer nächsten Radioshow. Heute haben wir den 7.7.2019 und mit dabei sind die Maria.
Hallo.
Die May.
Hallo.
Und der Luke.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo. Und zwar heute haben wir zum Thema einen Rückblick und mit den folgenden Themen. Zum einen wollen wir ein wenig über den Iran sprechen und was so in den letzten Wochen zusätzlich noch passiert ist. Dann über Flinten-Uschi auf Kurs in die EU. Das hat so alles ein bisschen was mit Schiffen zu tun. Dann die Überleitung ist halt dann ja die Seenotrettung oder über die Sea-Watch 3 mit Carola Rakete. Dann geht es weiter ein wenig über die CO2-Steuer. Und dann vielleicht noch ein paar andere Themen, die wir so ein bisschen nebenbei noch mit anreisen wollen. Genau, aber so mit ein großes Thema ist heute der Iran. Und damit hat sich ein wenig die Maria befasst. Und Maria, vielleicht kannst du ein bisschen Einstieg geben, mit was du dich belesen hast und was gerade so spannend oder wichtig gerade ist im Iran. Was passiert da gerade?
Genau. Also heute war zum Beispiel also in den Nachrichten, dass der Iran also nun eine Anreicherung, also eine Anhäufung der Anreicherung also von Iran vornehmen wird. Und das ist also über die Grenze hinaus, also die in dem Atomabkommen von 2015 festgelegt wurde, dass also zwischen dem Iran, den USA, ich glaube, also China war dabei, Russland, der EU als Ganzes und dann vor allem also Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Der Grund dafür ist jedoch nicht, dass der Iran das einfach nur willkürlich macht, also so wie unsere Medien das also gerne darstellen, sondern dass das eine Folge ist von einer Reihe von Vertragsverletzungen und einem Ausstieg aus diesem Abkommen, was ich erwähnt habe von 2015, also von Seiten der USA.
Und Anreicherung von Uran oder was ist genau?
Genau, also okay. Uran soll angereichert werden. Also
okay.
Also über diese Grenze.
Okay, und da kam jetzt eine neue Nachricht raus sozusagen von
Iran. Also dass der Iran das jetzt nun konkret vornehmen wird. Also ein weiterer Grund, also der damit verbunden ist, also dass im Zuge der US-Sanktionen dem Iran auch verboten wurde, angereichertes Uran zu exportieren. Okay, und dann bleibt entweder also gar keine Herstellung also von angereichertem Uran überhaupt oder dass es sich eben häuft, weil es kann ja dann auch nicht exportiert werden über die Grenze hinaus. Und die Iran hat ja auch wirtschaftliche und also er hat ja auch technologische Interessen, wissenschaftliche Interessen. Also dass es also seine eigenen Energiekraftwerke damit versorgen will, mit dem angereicherten Uran. Und also zu der Iran-Anreicherung an sich, also hat er das Recht. Also das ist in einem weiteren Atomabkommen, also NTP-Vertrag heißt dieser Vertrag, festgelegt worden. Das ist, dass der Iran das darf, also sofern er keine Entwicklung von Atomwaffen damit bezweckt. Ja, und in diesem Sinne verstehe ich das halt, dass der Iran das jetzt macht, also auf der einen Seite, aber eben auch auf der anderen Seite als Antwort auf die Vertragsverletzungen seitens der USA, dann dem Ausstieg. Dann, dass die USA weiterhin dem Iran Vertragsverletzungen vorgeworfen haben, obwohl der Vertrag eigentlich nicht mehr so wirklich besteht, weil der weil die USA ja ausgestiegen sind.
Ja, das ist schon ziemlich ironisch. Die USA ist selber aus diesem Vertrag ausgestiegen und wirft dann oder setzt dann den Iran vor, was sie zu tun und lassen haben. Und die sind selber gar nicht mehr im Stand. Das ist eigentlich total irrelevant irgendwo.
Ja, das ist eigentlich wirklich, das ist wirklich total seltsam. Und genau, und die EU, die haben ja mit dem Iran also auch so eine Art Handelsabkommen ausgehandelt oder einen Handelsmechanismus, Also der ja auch also Teil dieses Deals von 2015 war. Also dass die EU dem Iran hilft, also den Sanktionsdruck zu erleichtern, also indem sie eben auch, also ich weiß jetzt, also ich glaube, Ölexport war auch mit drin, also dass der Iran Öl exportieren darf, also mit der EU mit Öl handeln darf. Auf jeden Fall, also Medikamente und verschiedene andere wichtige Sachen, also der Finanzhandel. Und hauptsächlich wurden jetzt nur also Medikamente realisiert, also dass die EU also mit dem Iran also den Handel mit Medikamenten erleichtert, also den Zugang dann auch zu Medikamenten, aber eben in der Schneise der USA fährt, also dass der Iran also kein Öl exportieren darf. Obwohl die EU ja eigentlich sich, also wenn die sich selber daran halten würden, an ihre Seite von dem Abkommen, dann müssten sie also diesen Ölexport des Irans unterstützen.
Und die Sanktionen, das Ganze fing ja, glaube ich, an mit vor ein paar Wochen, wenn wir darüber gesprochen haben, mit diesen angeblichen, dass diese zwei Öltanker vom Iran angegriffen wurden.
Genau.
Daraufhin hat ja dann als Reaktion die USA weitere Sanktionen verhangen oder halt nochmal verschärft, oder?
Also das war noch das, also es wurde, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurde es eben erst angedroht, also die Sanktionen zu verschärfen. Und es gab dann nämlich noch die Woche darauf einen weiteren Vorfall, also dass eine US-Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen ist. Und also die USA sah, also die bestreiten das, aber der Iran hat also eine genaue Route von Koordinaten von dieser Drohne dargelegt, wo auch also ersichtlich wurde, dass also die iranische Luftaufsichtsbehörde, also dass die also mehrere Warnungen ausgegeben haben, also an die Piloten, die die US-Drohne gesteuert haben, dass sie nun also dem iranischen Luftraum nähern. Und die amerikanische Drohne ist dann trotzdem also über die Grenze drüber gegangen und wurde dann schließlich auch also als Resultat abgeschossen. Legitim ist Verteidigung. Und also die Wrackteile, die wurden dann auch nur also von der iranischen Marine geborgen, eben nicht von der amerikanischen, weil dann hätte sich die amerikanische Marine in iranische Gewässer begeben müssen. Und ja, genau. Und daraufhin haben die USA gesagt, also wir werden einen Angriff fahren, also gegen den Iran, also gegen empfindliche Ziele. Sie hatten dann was vorbereitet. Aber Trump hat dann ungefähr 10 Minuten, also bevor dieser Angriff beginnen sollte, die ganze Sache abgeblasen und gesagt, nein, der Angriff soll nicht stattfinden, weil das Abschießen einer unbemannten Drohne also nicht im Verhältnis also zu dem stehen würde, also was dann die US-Angriffe erfordern würden, nämlich Menschenleben und weitflächige Zerstörung.
Hat Trump noch einmal das Ruder rumgerissen. Ich bin mir aber meistens bei Trump nicht so richtig sicher, wo steht er wirklich, aber dann am Ende trifft er doch immer noch gute Entscheidungen und halt auch wichtige Entscheidungen, dass es halt nicht vollkommen deeskaliert und dass halt wahrscheinlich eher die Hintermänner wie Bolton, wie wir es schon besprochen hatten, eben so die ziemlichen Kriegstreiber sind und Trump hat immer noch versucht, so gut wie er es kann, halt, ja, wie gesagt, das Ruder rumzureißen.
Ja, da war ja auch dieses, ging es ja auch durchs Netz, diese Frage, ne? Also, oh Gott, ihr habt einen Roboter abgeschossen, dafür fangen wir jetzt einen Krieg an. Also, da hat Trump schon einen gewissen gesunden Menschenverstand, bewiesen, dass wenn man davon ausgeht, dass es alles stimmt, so wie es ge gesagt wird, wenn jetzt jemand eine Drohne abschießt, ja, ist es kein Grund, Krieg anzufangen.
Und bewusst auch eine Drohne, und
Eben, genau.
das muss man halt auch sagen, die halt iranischen Luftraum verletzt hat und dann einen Krieg anzufangen, um zu sagen, okay, ihr habt unsere Waffe kaputt kaputt gemacht, die halt in euer Land eingedrungen ist.
Genau,
die
genau.
Erste Provokation. Ja.
Ja. Das kann halt nur Gedankengänge eines von Paten sozusagen oder Kriegstreiber, die ja
Ja,
aus so
genau.
runden Krieg anfangen wollen.
Ja, also Trump hat dann danach auch getweetet, also einen sehr explosiven Tweet. Wenn der Iran halt jemals also etwas Amerikanisches dann vernichtet, dann wird das also verheerende Konsequenzen haben. Also so in der Richtung. Wisst ihr was zu dem Tweet? Sonst suche ich gerade mal.
Von
Ja?
Trump?
Ja?
Nee.
Sonst suche ich nämlich eben mal gerade in meinen Aufzeichnungen. So. Also auf die Schnelle finde ich es jetzt gerade in meinen Aufzeichnungen nicht. Also ich habe da den genauen Wortlaut des Tweets, habe ich da so indirekt wiedergegeben, kann ich jetzt, also finde ich jetzt im Moment nicht. Aber es ging halt so in die Richtung, also dass Trump das so geschrieben hat. Aber also auch in dem Artikel, also der diesen Tweet kommentiert hat, dem habe ich auch entnommen, also dass halt öfters schon bei solchen sehr krassen Schritten von Trump, wenn also dass dann eigentlich nichts weiter an Eskalation passiert ist in solch einer Richtung, also weil er mit diesem Tweet halt diejenigen zufriedenstellt. Also da haben wir ja auch schon in anderen Radioshows also drüber gesprochen, also dass es da Strippenzieher gibt, also die zu dem sogenannten tiefen Staat gehören und dass da vor allem also Mike Pompeo und John Bolton, dass das so Medien sind davon, in diesem tiefen Staat. Und also, dass die den Trump auch versuchen, zu solchen eskalativen Schritten zu drängen und dass dann halt solche Reaktionen von Trump, also wie dieser Tweet, auch also eine Funktion haben, also um die halt zufriedenzustellen und trotzdem irgendwie das Gesicht zu wahren.
Ja, nicht später oder ich glaube Ende Juni sagt ja auch Trump noch was ganz Wichtiges, gerade zu Bolton. Habe ich ein Zitat von einem Artikel von Sot, mein Sicherheitsberater Bolton ist ein Kriegshetzer. Würde es nach ihm gehen, würden wir gegen die ganze Welt kämpfen. Und Trump hat dann weiter ausgeführt, ich habe zwei Gruppen von Leuten. Ich habe Tauben und ich habe Falken, antwortete Trump. John Bolton ist absolut ein Falke. Wenn es an ihm läge, würde er erstmal der ganzen Welt auf einmal aufnehmen. Okay? Das ist so die Aussage, was wir vor uns gerade auch schon mal hatten, dass halt eher andere Leute im Hintergrund halt wirklich Kriege vorantreiben wollen und halt Trump hat immer noch versucht, relativ human halt vorzugehen und das halt zu verhindern.
Ja, also er distanziert sich ja ganz schön damit, ne? Also es klingt jetzt nicht so, als ob das quasi ein Mann nach seinem Geschmack wäre für den Posten irgendwie. So, dass man sich dann halt wieder fragen muss, warum sitzt er dann da, wo er sitzt, so.
Genau, da hab ich was gelesen. Und zwar, dass also ein gewisser Sheldon Adelson, also das ist, also der gehört hier zu dieser israelischen Lobby, die eben auch so diese zionistische Propaganda vorantreiben und auch also so zionistische Vorstellungen also realisieren wollen, also dass dieser Sheldon Adelson den John Bolton dem Trump ins Boot gesetzt hätte. Also die halt auch also dem Lager der Zionisten zugerechnet werden.
Da ist es ja auch interessant, auf die neuesten Äußerungen vom Iran, dass die, da wurde ja geäußert, dass die innerhalb von, was haben sie, ich glaube, eine halbe Stunde gesagt, dass die Israel vernichten können. Könnte das da auch mit diesen, damit in Zusammenhang stehen?
Ja, also es ist schwierig zu sagen. Also weil man letzten Endes nicht genau weiß, also was hat der Iran nun wirklich also in der Hinterhand und was wird eben auch gesagt, also um halt ist in diesem Kampf um die Rhetorik, nenne ich das jetzt mal, diese Kriegsrhetorik, die eben geschwungen wird. Und da ist es ist, wie gesagt, ist halt schwierig. Es ist schwierig abzuschätzen.
Oder meintest du jetzt längerfristig, ob quasi Israel ein Interesse daran hatte, dass der Bolton, also dass die verantwortlich sind für den Bolton?
Also dass die verantwortlich sind, ja. Ja gut, also ob Israel jetzt ein Interesse daran hat, könnte man vielleicht also um die Ecke herum sagen, also weil Israel ein Interesse an einem größeren Krieg mit dem Iran hat oder ein Interesse daran, also einen Vorwand zu haben, um den Iran also zu vernichten, weil es diesen halt eben also als Rivalen ansieht
Ja.
oder auch als ja, also die eine Ebene, Rivalität, die andere Ebene, also so eine Art Angst, dass Israel vernichtet werden könnte durch einen atomaren Schlag. Und da sehen sie dann vor allem also den Iran da als die größte Bedrohung für sich. Man muss dann eben auch dazu sagen, dass Israel sozusagen in Anführungsstrichen inoffiziell selber bereits eine Atomwaffenmacht ist.
Ja.
Also weil die selber Atomwaffen haben und die haben auch U-Boote von Deutschland bekommen, also 6 Stück, also in den letzten Jahrzehnten. Die sind nuklear betrieben und haben auch die Kapazität, Atomsprengköpfe also abzufeuern.
Klar, da willst du natürlich niemanden in der näheren Nachbarschaft haben, der ein ähnlich starkes Argument an der Hand hat, ne?
Richtig,
Wenn du
ja.
in der Region einfach der Einzige bist, der
Ja.
über die entsprechenden Waffen verfügt.
Genau, also die Israelis, also die wünschen sich halt, dass sie diejenigen sind, die einzigen, die dieses Vernichtungspotenzial haben, um alle Länder um sich herum, also unten halten zu können.
Da muss man auch noch dazu sagen, dass das natürlich auch völlig völkerrechtswidrig ist, ne? Dass Israel Atomwaffen hat. Also das ist ja entgegen jeglichen internationalen Abkommen und allem. Die geben es ja deswegen offiziell auch bis heute nicht zu,
Richtig.
obwohl es jeder weiß. Dann ist es natürlich doppelt, sag ich mal, Doppelmoral hoch 10, wenn dann, ne, irgendwie wegen kleinsten Dingen dann immer über den Iran geschimpft wird, dass der jetzt wie oder was angeblich irgendwas verletzt. Und Israel hat einfach mal eine Atomwaffenarsenal aufgebaut, ohne irgendjemanden zu fragen, ohne Erlaubnis, ohne alles. Und kein Mensch sagt was. Ne? Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen an
Also
der
das ist
Stelle.
wirklich, es ist eine pure Heuchelei. Also oder wie auch immer man das halt nennen kann. Also der Iran, der weist auch wirklich alles haarkleinst nach, entsprechend den vertraglichen Bestimmungen. Also auch die Atomenergiebehörde in Österreich, also die internationale Atomenergiebehörde, die hat auch wiederholt dem Iran bescheinigt, dass sich der Iran an die verschiedensten Abkommen hält. Genau, und jetzt in diesem Rahmen von dem 2015-Abkommen, das wollte ich noch ergänzen, also zu dem, womit ich angefangen hatte. Da ist auch festgelegt, also dass wenn jetzt einer der Vertragspartner die Vertragsbedingungen verletzt, dann kann der Iran das Ganze halt eben, also innerhalb einer Frist von 15 Tagen, also ich weiß jetzt gar nicht, welcher Behörde, gerade aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, aber kann das jedenfalls halt zur Prüfung geben, das Problem, und dass eine Lösung dafür gefunden wird. Wenn keine Lösung gefunden wird, dann geht das Ganze also an ein weiteres Gremium weiter, nochmal eine 15-tägige Prüfung. Und danach kann es dann also aufgrund dessen, also wenn jetzt irgendwelche also vertraglichen Verletzungen da sind, also ein Problem da ist, also für das es keine andere Lösung oder keine andere Erklärung gibt, als ja, es ist einfach eine Verletzung, also dann kann der Iran selber auch sich die Freiheit nehmen, sich von Punkten aus dem Abkommen zurückzuziehen. Das heißt also, dass es dann eben auch angereichertes Uran anhäuft.
Und die Verletzung ist ja quasi eigentlich auch der Austritt der USA, ne?
Richtig.
Mhm.
Das ist eine Verletzung, dass die EU die wirtschaftlichen Verbindungen mit dem Iran nicht genügend stabilisiert. Also dass der Sanktionsdruck erheblich, also entscheidend abgemildert wird.
Was ich noch mal kurz einen anderen Aspekt, weil wir im Vorfeld auch kurz überlegt hatten, ob wir jetzt Nordkorea dann noch aufnehmen. Und was ich dann nur dachte, als ich die Sachen gelesen habe, jetzt Trumps letzter Besuch in Nordkorea, das zeigt ja einfach mal, was für einen Verhandlungsspielraum du bekommst, wenn du eben die Atomwaffe hast, ne? Also
Ja.
dass mir hier Little Rocket Man, da ist ja jetzt Trump ja auf einmal wirklich mit leiseren Tönen unterwegs, auch wenn man sich da dann regelmäßig noch anpöbelt oder irgendwelche Tweets loslässt. Aber das ist halt, dass sie das halt einfach durchgezogen haben in Nordkorea und eben diese Waffentechnik an der Hand haben, das lässt sich halt dann nicht mehr umkehren und nicht mehr vom Tisch wischen und dann muss man anders mit den Staaten umgehen und ich finde es halt spannend, das parallel zu sehen, wie man das Gefühl hat, die Eskalation im Iran wird vorangetrieben und gleichzeitig wird an anderer Stelle halt so Geduld gezeigt und wir wollen einen neuen Dialog und das hat er auch gesagt, das braucht halt Zeit und also so diese beiden Gegensätze und ob man sich dann, also so, ich habe mich halt nur gefragt, also wie weit können sie es eskalieren lassen, wirklich? Und also das ist es auch so ein bisschen, dass es noch dadurch vorangetrieben wird, weil sie halt eben Angst haben, noch einen Staat zu haben, der halt auf einmal ganz andere Verhandlungen mit ihnen führen kann.
Ja, zu Korea ist ja das ganz Kuriose oder Wichtige, das hat der Trump, der erste US-Präsident ist, der überhaupt Nordkorea betritt, und das war am 30. Juni gewesen.
Ja,
Man muss jetzt.
diese beiden Typen, das Foto ist auch so. Die da sind Staatsoberhäupter. Ja, das
Die sehen witzig aus.
ja. Ja. Der eine auch so klein.
Ja,
Ja.
leider sehen sie nur witzig aus, ne? Das ist dann,
Ich
ja.
wollte auch noch mal einen Punkt noch mal kurz unterstreichen, den Mike gerade gemacht hat. Und das finde ich nämlich wichtig, weil es wird ja immer so getan in der westlichen Presse, ne, dass wenn irgendjemand Ambitionen hat, eine Atomwaffe zu entwickeln, also gerade wenn es so angebliche Schurkenstaaten sind oder so, oder was war jetzt von Bolton, er hat jetzt nicht die Achse des Bösen, sondern die Troika des Bösen, ne? Hatte das irgendwie Iran, Kuba und Venezuela oder irgend so Quatsch hat er. Naja, auf jeden Fall wird er immer gesagt, naja, die können ja die Atomkraft nur deswegen haben wollen, weil sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen und alles in atomaren Schutt und Asche verwandeln wollen. Aber es ist natürlich völliger Schwachsinn, sondern die Nationen haben einfach gelernt, dass spätestens seit Libyen und Gaddafi, ne, dass wenn man dann irgendwelche Deals macht, nach dem Motto, ja, nee, okay, wir machen mal keine Atombombe, dafür lasst ihr uns hier in Ruhe, dass die dann halt einfach auch mal von den USA gebrochen werden und im Falle von Libyen halt das Land trotzdem in Schutt und Asche gelegt haben. Dann sagen sich halt viele Nationen, na gut, wenn wir eine Atombombe haben, dann überlegen die sich das zweimal, ne? Und bevor sie uns hier Regime changen. Das muss man halt auch dazu sagen, dass das natürlich eine Motivation ist für Staaten, sie, ja, zur atomaren Macht zu werden.
Richtig, ja, genau. Also zumal, das ist ja auch noch eine Seite, also die US-Sanktionen, also was die ja auch für eine Auswirkung haben auf die Bevölkerung. Also da wird ständig, also der Druck wird immer mehr erhöht und die US-Sanktionen. Das war ja deine Frage vorhin gewesen, Jörg, und da will ich jetzt drauf eingehen, also das nach dieser Sache mit der Drohne, dass daraufhin also die US-Sanktionen also gegen den Iran nochmal hochgeschraubt worden sind. Und was eigentlich ziemlich also der Logik entgegensteht, also die auch Pompeo an den Tag gelegt hat, nämlich dass der Iran so handeln würde aufgrund des großen Sanktionsdrucks. Deswegen würde der Iran so aggressiv sein. Und ich meine, also nach dieser Logik würden sie ja nur das Potenzial von der Aggression, also beim Iran, also noch umso mehr erhöhen. Und aber ich empfand halt so von dem, was ich gelesen habe, oder auch wie der Iran jetzt wirklich auch den Verträgen gefolgt ist und wie er das auch befolgt hat, also fand ich die Reaktion und die Schritte eigentlich ganz besonnen, die der Iran gemacht hat, während dann also die USA auf der anderen Seite dann als der illogische, also Eskalationsbetreiber da, also dastehen. Also sie stehen nicht nur so da, also sie sind es auch. Also sie treiben die Eskalation voran. Und mit Argumenten, also die überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen und die gegen jegliche richtige Logik gehen. Und also da kann man wirklich nur sagen, das ist eine Mobbing-Strategie. Was die machen gegen den Iran, das ist eine völlige Mobbing-Strategie. Auch die Sanktionen, also die treffen ja die Zivilbevölkerung. Das ist eine Mobbing-Strategie, also auch um die Leute dazu zu bringen. Das ist eine Hoffnung von den USA, dass sie dann durch die Sanktionen, also gegen die eigene Regierung aufstehen. Und dass dann also die pro-westliche iranische Opposition ans Ruder gehievt wird. Also die dann besser zu lenken sind für die USA und also auch mehr so im Kontrollfeld von Israel. Aber das ist auch gleichzeitig widersinnig, weil die Kriegsrhetorik, die gegen den Iran an den Krieg, sorry, an den Tag gelegt wird, die vereinigt die iranische Bevölkerung miteinander und auch also mit ihrer Regierung gegen die USA und gegen den Westen.
Also das ist ja das gleiche letztendlich, oder würde ich mal sagen, was halt mit Russland gemacht wird, dass halt dann Russland auch andere Bündnispartner sucht, halt mit China mehr zusammenarbeitet oder halt auch mit südamerikanischen zum Beispiel, dass sie sich natürlich eigene Wege suchen und um halt dann nicht mehr mit den USA so stark oder von den USA so stark abhängig zu sein.
Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also so ein Prozess der Entkoppelung, den Russland und China tun. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Iran auch zu diesen BRICS-Staaten gehört, also zu dieser Wirtschaftsunion, also zwischen Russland, China, Brasilien, Indien, Südafrika. Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich weiß aber nicht, ob sie Interesse daran gezeigt hatten. Also jedenfalls erhalten sie Hilfe, also von Russland und von China. Also China hat gesagt, also es wird trotz US-Sanktionen Öl importieren von dem Iran, selbst wenn China dann mit US-Sanktionen also belegt werden könnte infolgedessen. Und Russland wird also diese Transaktion von Öl, dann die Bezahlung, also über ein Russland-eigenes Bezahlungssystem gewährleisten, also was analog zu dem westlichen SWIFT-System ist. Also was dann auch schon mal eine Unabhängigkeit von westlichen Finanztransfersystemen bedeutet.
Ja, das passiert ja auch die ganze Zeit eigentlich, dass immer wieder Sanktionen verhängt werden, die völlig unsinnig sind, aber letztlich schießt sich der Westen damit ins eigene Knie, weil das regt natürlich den Fortschritt in den anderen Ländern an, ne? Also wenn die halt nicht mehr auf Systeme, sag ich mal, aus dem Westen zurückgreifen können, dann müssen sie halt ihre eigenen pushen und am Ende entsteht dadurch ja noch mehr Konkurrenz. Also es ist halt so diese Dummheit, wenn man immer in Konfrontation denkt und nicht in, wie können wir denn gemeinsam eigentlich was Sinnvolles erreichen, ne? Und gemeinsam unsere Ressourcen nutzen, sondern immer nur nach dem Motto, ich mach dich platt, wenn du nicht das machst, was ich sage, dann ja, letztlich langfristig schießt man sich damit ins eigene Knie.
Ja, und das
Apropos ins
sieht man.
eigene Knie schießen, wie ist es denn eigentlich an der Ursula von der Leyen Front? Da wollten wir doch auch noch mal drüber reden.
Ui. Ja, die schießt sich
Das
auch.
war jetzt
Das war
geschmeidig,
eine
das
schöne
Thema
Überleitung, ne?
Die Flinten-Uschi. Ja.
Schießt sich selbst ins Knie, ja. Oder wir uns.
Ja, dann kriegst du auf einmal jemanden ernannt, den keiner haben will, ne?
Ja.
ist ja nicht so, dass wir gerade EU-Wahlen hatten und bestimmte Kandidaten zur Verfügung gestanden hätten. Ich glaube, das war so der größte Konflikt, wo gerade die SPD gesagt hat, es geht halt nicht. Und es wäre eigentlich fast ein Grund, die Koalition aufzukündigen, wenn also Merkel und die CDU halt einfach entschließen, eine von der Leyen für den Posten vorzuschlagen. Das war, glaube ich, so der Startpunkt für das Ganze.
Das ist ja gerade auch im Zusammenhang, auch wenn es ein Nebenthema ist, aber gerade sowas mit Merkel los ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Merkels Zitteranfälle. Das ist ja schon etwas unheimlich eigentlich. Da tut es mir ein bisschen leid, sie da so stehen zu sehen. Und von allein hätte ja auch kandidieren können als Kanzlerin, aber ich denke mal, da ist sie so intelligent genug zu wissen, dass sie niemand wählen wird, was einfach der Realität entspricht und sich deswegen vielleicht einfach eine andere Richtung gesucht hat, wo sie vielleicht hinkommen könnte.
Ja, sie hat ja auch mehr oder weniger, kann man sagen, die, also als Einwurf, die Bundeswehr gegen die Wand gefahren.
Ja, definitiv. Ja, genau, und wegen diesen Zitteranfällen, das ist jetzt von Merkel ist ja jetzt mehrmals aufgetaucht in den Medien. Zum einen war es, glaube ich, das erste Ereignis war, wo sie sich mit dem neuen ukrainischen Präsidenten getroffen hat in Berlin, wo sie wirklich richtig gezittert hat. Und dann eine Woche später war es dann, glaube ich, Ernennung einer neuen Innenministerin oder irgendwie sowas gewesen, neben Steinmeier, wo sie auch nochmal so zittern musste. Das deutet schon darauf hin, dass Merkel nicht mehr lange Kanzlerin sein wird aufgrund gesundheitlicher Dinge. Aber niemand weiß halt genau, was es ist, was es sein könnte. Auf jeden Fall schaut es nicht gut aus für sie, würde ich mal so behaupten.
Ja. Na, es wurde ja immer gesagt, also es wäre eben Wassermangel, also um die Gemüter zu beruhigen. Aber es deutet halt eben darauf hin, dass es nichts damit zu tun hat. Also weil ja verschiedene andere Faktoren, also gerade die Sache, wo halt die Sache mit dem Bundes, also mit dieser neuen, also wo halt die neue Bundesministerin ernannt wurde, in Bellevue, also da war es nicht heiß gewesen. An dem Vormittag, es war mild gewesen. Merkel hatte auch ein Glas Wasser, was man ihr gereicht hat, abgelehnt. Also es gibt Argumente, die sagen, ja, das wäre abgelehnt worden, weil dann ihre Hand zu sehr gezittert hätte oder sie hätte das Glas Wasser nicht halten können. Aber es hätte ja auch einen anderen Weg dann geben können, also um ihr das Wasser dann zu geben. Und sie hat es aber abgelehnt.
Ja, also es ist definitiv kein Wasser, sondern wird gar nicht irgendwas Nervliches sein oder so, aber was es halt ist, kann man halt nur spekulieren. Und auf jeden Fall ist sie halt krank. Also das würde ich schon so in den Raum stellen, dass irgendwas mit ihr los ist. Sie hat ja auch vor einiger Zeit auch gesagt, dass sie nicht nochmal kandidieren wird. Vielleicht wusste sie schon was, dass sie halt was hat, dass da vielleicht eine Diagnose steht und ja, hat jetzt schon längerfristig geplant, okay, ich kandidiere nicht nochmal. Und ja, wer steht da in Startlöchern? Das ist halt dann die Kramp-Karrenbauer und definitiv nicht Ursula von der Leyen.
Ja, vielleicht haben sie deshalb dann auch jetzt schnell auf das Pöstchen geschoben, ne?
Vermute ich, ja.
Dass sie halt sagen, so, nee, also wenn es jetzt vielleicht auch einen zu, also vielleicht auch einen früheren Rücktritt gibt, wenn das gesundheitlich nicht ist, dann darf man sich als Partei nicht öffentlich zerfleischen. Das heißt, die Leute, die da Machtbestreben haben, die müssen wir jetzt halt schön schnell auf andere Posten schieben und ja.
Ja, wobei man muss natürlich sagen, es ist auch nicht nur einfach ein Pöstchen, ne? Es ist jetzt kein EU-Parlamentarier oder irgend so ein Quatsch. Also das ist ja schon eine sehr, sehr mächtige Position auch, ne? Und dafür vielleicht sogar in gewissem Sinne hat man da mehr Macht als Kanzler, ne? Vielleicht weniger Medien, Echo und weniger Pomp, aber auf jeden Fall sehr viel Macht und kann natürlich auch sein, dass das Uschis Lieblingsposten ist. Ne? Sie ist ja auch international, also ich glaube, sie ist ja auch in Belgien groß geworden oder irgendwie sowas. Ne? Aber ja, was ich noch sagen wollte zu Uschi ist, wenn man sich so ihre, was auch ganz interessant ist, ne, wenn man ihre politischen Positionen sich so anschaut, dann ist sie eigentlich so eine typische, sage ich mal, voll auf Linie der, ja, was man so den Mainstream-Ideologen Elitenkonsens nennen würde, ne? Also progressiv, also sprich Vätergeld und also solche Sachen, also ist überhaupt nicht konservativ von ihren Positionen her, obwohl das manchmal ja behauptet wird, aber ne, das so mit Gleichstellung und Gedöns und so und Homo-Ehe und allem, da ist er voll dafür. Und gleichzeitig aber halt auch ne, in der Außenpolitik ziemlich scharf und ja, sag ich mal, das eine gewillige Gehilfin oder Handlangerin des US-Imperiums. Und diese Kombination, also progressive Politik nach innen und Kriegstreiberei nach außen, ist ja so der Klassiker, wenn man Karriere machen will im Westen. Und da fällt sie ja so voll rein. Ne? Und das ist schon interessant, finde ich. Das, also es passt auf jeden Fall in Anführungsstrichen sehr gut zur EU, das Ganze.
Das ist auch schon, ja gut, tragisch und witzig. Jean-Claude Juncker, der momentane Präsident, ist ein Trunkenbold und ja. Kommt, oh Gott, eine Verrückte.
Ja, eine Falkin dann.
Ja. Ja, und ja, mal schauen, was ja mit Merkel noch passiert. Ich denke mal, es ist auch so eine Vorbereitung. Ich vermute ganz stark, dass einfach jetzt kein offizielles Statement kommt, weil dann würde sofort ein Umbruch stattfinden müssen, Neuwahl und so weiter. Vermutung ist da eher dahingehend, dass die versuchen, alles Stück für Stück vorzubereiten und dann halt zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für eine Neuwahl und ja, oder vielleicht hält es auch noch länger durch, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, keine Ahnung. Könnte auch noch eine Möglichkeit sein, aber zumindest, wenn sie halt jetzt wirklich sagt oder die Ärzte sagen, sie ist krank, dann würde auf jeden Fall schneller was passieren.
Ich finde das so unfassbar, dass sie jetzt aber auch schon, musste gerade mal googeln, weil mir war das gar nicht so klar. Ich habe das irgendwie verdrängt, dass die seit 14 Jahren Bundeskanzlerin ist. Es sind Kinder da draußen, die denken wahrscheinlich, bei uns ist man Bundeskanzler auf Lebenszeit irgendwie.
Ja. Das stimmt, ja. Also ich meine, also so lange hatte ich noch nie einen Bundeskanzler gehabt. Ich bin in der DDR geboren worden und als dann, als Helmut Kohl kam, also als die Wiedervereinigung war, da war ich 7 Jahre alt. Also Schröder kam 98 dann. Also ich war halt nur dann 8 Jahre unter Kohl.
Wie lange war Honecker am Start?
Also Honecker war ja bis 89. Und ich glaube, der ist Ende der 70er Jahre ist der rangekommen, also nach Walter Ulbricht.
Ja, nee, weil ich habe nur überlegt, ob es vielleicht auch Merkel irgendwann schafft, ihn auch noch abzuhängen.
Ja, den auch Walter Ulbricht.
Nee, den Honecker, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig.
Ich glaube, das hat sie schon geschafft.
Hat sie schon geschafft.
Ich glaube, das hat sie sogar schon 20, geschafft.
Ja, richtig, das sind 28, nee, kann ja nicht sein. Nee,
warte mal. 14.
Sie hat 14, Honecker war.
Ja, viel mehr. Also ich glaube 1971 ist er an die Macht gekommen als erster Sekretär, sehe ich gerade.
Bis 89.
Ja, also gut, da müsste Merkel noch.
Knapp, das, ja.
Nee, da müsste sie schon noch ziemlich lange durchhalten. Ne? Obwohl, warte mal, einer.
18 Jahre, ihr fehlen 4 Jahre.
Ah ja, okay, ja richtig. Genau, jetzt habe ich gerade
blöd
gerechnet. Ja, bitte. Naja.
Willst du damit Angela Merkel mit Erich Honecker gleichsetzen?
Nein.
Sie war doch der wohlgehegte DDR-Zögling.
Stimmt, das ist natürlich die große Verbindung.
Ja, aber genau, also was ich auch noch sagen wollte, also zu den Zitteranfällen, also was ich eben auch sehr krass fand, also man mag ja nun von Merkel halten, was man will, aber ich fand die Kommentare, die teilweise eben auch in den Medien geschrieben waren von manchen Lesern, also gerade in so alternativen Medien, also die fand ich unter aller Kanone. Also es wäre gut, es wäre besser gewesen, wenn Merkel vom nächstbesten Ast hängen würde und solche Sachen. Also weil sie eben damals 2015 also die Grenzen so unkontrolliert geöffnet hat, dass auf einmal so viele Migranten ins Land gestürmt sind und dann, also sich dann auch diese ganze Kluft dann aufgebaut hat. Und das sind eben auch Leute, die sagen, hauptsächlich ja, also die keinen Sinn haben für diese Nuancen dazwischen, die das Merkel halt also zum Vorwurf machen. Ja, sie hat das gemacht. Klar, kann man sagen, das war schlecht. Das war politisch schlecht durchdacht, logistisch vor allem. Aber also sie dafür halt sagen, ja, man wünscht der Person dann den Tod, das ist eigentlich, da könnte man auch genauso gut sagen, ja. Also ich meine, was ist das für eine Haltung?
Ich fand es auch erstaunlich, als es bei dem ukrainischen Präsidenten passiert ist, dass keine Person zu Merkel hinging und gefragt hat, was ist mit ihr los, alles okay. Und sie lief dann wirklich ganz alleine die letzten Meter dorthin, bevor sie dann in das Gebäude reingelaufen ist. Also da ist keiner auf sie zugekommen, es standen die hunderte Menschen um sie, haben gesehen, wie sie zittert, und fand ich auch schon sehr seltsam. Also man.
Ja, wobei ich glaube, die sind so rigide, was diplomatisches Protokoll anbetrifft.
Ja.
Wahrscheinlich musst du den da halbtot zusammenklappen, damit sich jemand irgendwie an dich rantraut. Ich weiß es nicht. Ja, oder ja.
Ja, habe ich auch gedacht. Aber letzten Endes ist es ja, eine menschliche Reaktion. Selbst vom ukrainischen Präsidenten hat sie dann auch aus den Augenwinkeln gesehen. Ich hätte meine Vorstellung, oder hätte Putin dort gestanden, wäre zu ihr hingegangen
Er
und
hätte sie, er hätte die Hand aufgelegt und sie wäre geheilt gewesen.
Oder auf starken Armen in den Schatten getragen.
Ja.
Ja, okay, diese Propaganda, die dann gefolgt, ja, okay, die möchte ich auch nicht hören.
Ja. Nein, aber Tatsache ist, glaube ich, schon, dass sich für viele einfach, da entlädt sich so ein bisschen der Zorn, ne, an Merkel und sag ich mal, der berechtigte Zorn über so vieles, was halt schiefläuft, ne? Und diese Machtlosigkeit, die viele fühlen, ne, nach dem Motto, die machen hier einfach den größten Unsinn und also und man hat das Gefühl, man kann es nicht aufhalten, ne? Die Lawine der Dummheit und der wahnsinnigen Entscheidungen und der Inkompetenz, die da auf uns reinregnet. Das sucht sich dann halt auch ein Ventil, ne? Und für viele ist es dann halt einfach Merkel, 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 Merkel ist die Böse. Und natürlich ist es auch nicht so einfach, ne? Also das Böse ist sehr breit aufgestellt, sage ich mal. Und es ist sicherlich, liegt es nicht in erster Linie an Merkel alles. Aber da entlädt sich das dann halt, ne?
Ja, natürlich.
Ja klar, weil sie eine besonders prominente Figur ist daher. Und ja, prominente Figuren stehen nun mal am meisten im Rampenlicht und sind daher weithin sichtbar.
Gut, ich denke mal, da würde ich auch gleich mal überleiten. Wir hatten es gerade kurz angesprochen, gerade was mit den Merkels Verantwortung steht, ist halt gerade diese Flüchtlingskrise in 2015, wo sie halt gesagt hat, wir schaffen das, wo sie ein bisschen Obama nachgeahmt hat, yes, we can. Und das bringt uns halt zu dem Thema, was wir anfangs mit angesprochen hatten, gerade mit diesem der Seenotrettung von der Sea-Watch 3 und der Kapitänin von Carola Rakete. Und genau, ich denke mal, das wäre jetzt das nächste Thema, worüber wir sprechen können. Vielleicht ein paar Hintergrundinfos zu der Kapitänin. Sie wurde am 8.5.1988 in Brez geboren, studierte Nautik und hat einen Abschluss oder hat einen Bachelor gemacht damit. Und sie war die Kapitänin dieses Schiffes gewesen, was ein Rettungsschiff war. Und dann geht natürlich sehr viel Kritik momentan rum, dass sie halt ihr Vater bei der Bundeswehr war und Waffen verkauft hat. Nee, das ist nicht ganz korrekt. Vater, ja, er war bei der Bundeswehr gewesen für 13 Jahre, ist aber jetzt außer Dienst und arbeitet jetzt halt für, ja, man kann sagen, ein militärisches Unternehmen. Das ist es definitiv, sogenannt Mähler Engineered Defense. Aber die verkaufen keine Waffen, sondern eher Verteidigungssysteme oder halt Schutzsysteme für Soldaten oder halt auch Polizisten. Also das Argument, dass der Vater Waffen verkauft, ist irrelevant. Also ja, stimmt nicht letzten Endes. Und okay, man kann natürlich jetzt auch viel über die Rakete reden, ja, Beeinflussung, bla bla bla. Ich denke mal, das ist alles weniger relevant. Sie hat halt ihr Ding gemacht irgendwie. Seltsam ist halt, wie sie es halt gemacht hat. Also berechtigterweise wird ihr halt vorgeworfen, sie war halt dort im Mittelmeer gewesen. Und genau, und ist halt da rumgefahren mit dem Schiff. Und sie hat halt, was wichtig ist, hat mehrere Anfragen abgelehnt. Zum einen, dass sie die Flüchtlinge nach Tunesien bringen hätte können, nach Marokko und nach Libyen. Aber stattdessen ist sie halt weiter 14, ungefähr 14 Tage im Meer rumgefahren und hat sich dann entschlossen, ganz, ganz gezielt halt Lampedusa anzusteuern. Und dann hat er damit dann einen illegalen Akt begangen, dass er halt zusätzlich noch ein Polizeiboot gerammt hat und ist halt dort dann an Land gegangen. Und dann wurde es halt festgenommen, für ein paar Tage arrestiert, glaube ich. Und wurde halt dann wieder freigelassen. Genau, das ist so jetzt der grobe Hintergrund zu ihr. Aber ich denke mal, okay, ja, ob es jetzt eine Verschwörung ist, ob es geplant ist, kann man alles hinstellen. Können wir ja gleich diskutieren. Wie und was. Ich denke mal, die Carola Rakete, okay, ist halt auch nur eine Person, ist ein gut Mensch, ist liberal, höchstwahrscheinlich linksgerichtet und so weiter. Aber ich denke mal, es hat eher andere Bedeutung, was hat da passiert oder was er hat eben nicht angesprochen. Und das ist vor allen Dingen auch, was Luke vor uns mitgesagt hat, Libyen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da muss man fragen, wer hat denn damals diesen Krieg überhaupt angefangen? Da waren natürlich auch einige Westmächte dabei, wie Frankreich und England. Ich weiß nicht, ob Deutschland auch mitgemischt hat. Und da gibt es halt eine ganz wichtige Aussage von Gaddafi im Jahr 2011, als das alles passiert ist. Und er hat wortwörtlich gesagt, wenn Libyen zerstört wird, sind Flüchtlingsströme die Folge. Und das ist halt tatsächlich geschehen und damit sind wir jetzt alle konfrontiert und diese Rakete ist halt jetzt dieses kleines Bäuerchen oder Bäuerin, besser gesagt, und die halt ja, ein paar Flüchtlinge mit rübergenommen hat. Genau, so viel zur Einleitung. Genau, habt ihr noch was jetzt speziell dazu zu sagen? Oder was denkt ihr drüber? Ist jetzt Rakete jetzt wirklich so ein böser Mensch oder keine Ahnung?
Ja, es ist total schwierig, finde ich. Also so, es ist auch sowas, wo man so vorsichtig argumentieren muss, ne? Weil man kann es immer so schnell runterbrechen auf im Zweifel ertrinkender Menschen. So. Und das möchte natürlich niemand. Aber ein Ding, was halt stört, sind halt die Strukturen, die da entstanden sind, ne? Also das ist halt einfach, die EU hat sich ja da ein ganzes Stück weit rausgezogen aus diesem Seerettungsprogramm, wenn ich das jetzt richtig informiere. Ne? Die hatten da mal ja so eine Initiative laufen, die mittlerweile beendet ist. Da sind die NGOs halt in das Loch rein. Und die Chancen sind halt relativ groß. Das heißt nicht, dass die Leute nicht furchtbar leiden, wenn sie sich auf den Weg machen, aber es gibt halt eine Chance, über Schleuserbanden und eben dann über die NGOs diesen Weg zu nehmen irgendwie. Und das ist halt, ich finde es ganz schwierig. Ich kann verstehen, wo die herkommen und ich kann verstehen, dass man sagt, man kann das nicht mit ansehen und man möchte das nicht zulassen, dass Menschen auf diesem Weg sterben. Aber ich denke, ach Gott, wenn ich das jetzt sage, das hört sich total falsch an. Aber also an irgendeiner Stelle musst du halt handeln, ne? Und wenn wir es anscheinend nicht, also wir müssten eigentlich noch einen Schritt vorher handeln, nämlich dass sich die Leute nicht auf den Weg machen. So. Das ist ja eigentlich im Endeffekt dann wieder selbst verschuldet. Also, das hatten wir auch mal in der Sendung zu diesem Weapons of Mass Migration. So, und es fließt einfach so viel Energie in diese Diskussion und die spaltet so sehr, weil na, natürlich bist du moralisch wirklich zweifelhaft, wenn du dich nicht daran störst, dass Menschen ertrinken irgendwie. Aber es ist halt, davor kommt halt so viel anderes, was man ändern müsste, damit das nicht passiert.
Ja, also was mich halt eben auch wundert oder was ich mich halt frage, ist, also man sieht ja halt eben auch Bilder dann, also dass es eben hauptsächlich junge Männer wären, die eben recht stark aussehen, recht gut genährt, die dann von diesen Schiffen runtergehen, wo ich mich frage, okay, ist das jetzt real? Sind das nur junge Männer oder sind halt eben auch paar Frauen und ein paar Kinder schon dabei? Also wie ist das jetzt? Oder hat sich das geändert? Also von, sagen wir mal, von 2015 bis zu jetzt. Also dass es dann damals mehr echte Flüchtlinge waren und die jetzt rüberkommen, sind eben hauptsächlich Wirtschaftsmigranten. Also das ist ja auch etwas, was so ein Punkt, der halt in dieser ganzen Debatte auch immer wieder aufkommt.
Ja, und ich glaube, da gibt es viele Facetten bei dem Thema. Und das eine ist natürlich, ne, die moralische Pflicht, irgendwie Leute in Seenot zu retten, ganz klar. Das andere ist aber halt auch, ne, welche Anreize schafft man, wenn es quasi, jetzt mal blöd gesagt, die Schlepperbanden Flüchtlinge aufs Schlauchboot setzen können und dann kommt halt ein Schiff von der NGO und bringt ihn nach Italien. Also das schafft ja überhaupt erst den Anreiz, das zu machen, ne? Also das heißt ja nicht, dass man die Leute ertrinken lassen darf, aber ich meine, eine Alternative wäre halt gewesen, ne? Und das wird ja ihr auch vorgeworfen, wie du auch gesagt hast, Jörg. Die hätten sie ja auch einfach nach Marokko oder Tunesien oder nach Holland, weil das Schiff fährt ja unter holländischer Flagge, bringen können oder was auch immer, ne? Auf jeden Fall nicht in die EU. Und dann, wenn das immer passieren würde, dann würden die Anreize ja nach und nach verschwinden, ne, für die Schlepperbanden und für die Leute, die das nutzen, überhaupt dann sowas zu machen. Und also das Problem, was ich damit habe, ist, dass halt eben nicht nur eine "Wir retten Menschenleben" Sache dahinter steht, sondern halt auch diese Ideologie zu sagen, wir müssen diese Le wir haben sind moralisch verpflichtet, diese Leute in die EU zu bringen. Ne, und denen sozusagen Asyl zu gewähren. Also kein Mensch ist illegal und Refugees welcome und so. Ich glaube, diese Ideologie ist halt ein Problem, die dahinter steht, weil sonst, wie gesagt, hätte sie genauso gut irgendwie woanders die hinbringen können. Ne? Aber also das finde ich problematisch. Und dann ist noch eine dritte Ebene bei dem Ganzen, ist dieser Rechtsstreit, ne? Weil jetzt hat ja sogar Steinmeier gesagt nach dem Motto, das ist Menschenretten ist kein Rechtsbruch, und was natürlich irgendwie viel zu vereinfacht ist, weil wenn jemand mit einem Schiff illegal in einen Hafen reinbrettert, sage ich mal, dann ist das erstmal ein Rechtsbruch, völlig egal, wie die Umstände sind, und dann muss sowas auch strafrechtlich verfolgt werden, ob dann hinterher gesagt wird, ne, die wird freigesprochen oder was auch immer, weil irgendwie die Untersuchung hat ergeben, sie hat keine Wahl gehabt, ne? Das ist ja nochmal die andere Sache, aber dass es überhaupt eine Anklage gibt und dass sie auch erstmal ins Gefängnis kommt, wenn sie da mit dem Boot in irgendeinen Hafen reinbrettert ohne Erlaubnis, ist irgendwie erstmal klar. Und diese Gesetze gelten ja. Also man kann nicht einfach Recht brechen. Es macht keinen Sinn, ne? Und die, sag ich mal, es wird ja auch kritisiert, und auch, finde ich, zu Recht. Also natürlich ist nicht alles gut, was auch rechtlich vorgeschrieben ist, und es muss da auch einen Spielraum geben, ne? Aber du kannst halt auch nicht andererseits sagen, dass jedes moralisch gut klingende Ziel halt Rechtsbruch ermöglichen kann, ne? Also sonst könnte man ja auch sagen, na gut, dann, keine Ahnung, raube ich halt eine Bank aus und gebe es den Obdachlosen oder so, ne? Also so funktioniert und das halt nicht. Und also das ist schon einfach so, finde ich, auch so flach und so primitiv teilweise, wie dann die Diskussionen auch geführt werden über so ein komplexes Thema, ne?
Ja, das schlägt auch sehr stark so in diese Kerbe von ja, dass es gut ist, sich gegen jegliche Art von Autorität aufzulehnen, gegen alle möglichen Grenzen und Beschränkungen. Alles muss grenzenlos sein, muss ausbrechen, muss immer schön rebellisch sein. Also so in dem Sinne. Also so nach dieser 68er-Ideologie, dann diesem ganzen Liberalismus, linken Postmoder also Postmodernismus, was da alles dann noch so als Rattenschwanz dann noch mit dranhängt. Also so nach diesem, also wenn da halt irgendwelche Gesetze sind, ja, ich breche das jetzt, also weil ich ja so idealistisch bin.
Genau, ich mache, was ich will. Und also man kann es natürlich nicht so einfach von außen jetzt sagen, aber es kann ja auch sein, ich will es nur mal als Möglichkeit aufbringen, dass die Rakete, dass die halt auch einfach eine Narzisstin ist, die halt macht was, worauf sie Lust hat und das halt super findet, irgendwie im Rampenlicht zu stehen, ne? Also solche Aspekte können ja auch motivieren. Also
Ja,
wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, natürlich ist jetzt nur einfach mal so als Option in den Raum gestellt, aber was ich nur sagen will, also nur weil jemand irgendwas tut und sagt, er macht es, weil es aus moralischer Überzeugung, da muss das ja nicht stimmen, ne? Es kann genauso gut sein, dass jemand sagt, ich will alle Grenzen einreißen und keine Ahnung, irgendwelche moralischen Aktionen machen, weil ich halt einfach keine Lust habe, mich der Autorität zu beugen, weil ich wie, ne, narzisstisch bin und denke, mir gehört die Welt. Also das kann man ja auch, also es ist zumindest eine Möglichkeit.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt, den ich irgendwie fast, also das mit den Narzissten kann sein, das sind ja so Positionen, das zieht ja Leute auch an, wobei ich tatsächlich irgendwie das hier gar nicht so sehr denke. Was ich noch einen spannenden Aspekt fand, war, was ich vorhin noch gelesen hatte, war, dass der ist ja auch so mehr aus dem rechten Lager, der Innenminister in Italien, der da so und jetzt in die Kritik geraten ist. Es waren auch 5 Leute von der, 5 Mitglieder der linken Opposition an Bord bis zum Einlaufen in Lampedusa, ne? Also das heißt, es sind natürlich auch wahnsinnige Werkzeuge, die du nutzen kannst, um innenpolitisch eine eigene Agenda zu fahren und Druck aufzubauen und dass die dann da quasi als Augenzeugen mit an Bord sind und halt bestätigt haben, dass Notstand herrschen würde wegen der Krankheiten und mit der Gefahr von Selbstmorden. Und das diskreditiert natürlich dann einen unliebsamen Politiker einfach noch zusätzlich. Ne? Und das wiederum, finde ich, klingt einfach sehr kampagnenmäßig. Also ich meine, Politiker, die sich sonst nicht in der Seenotrettung engagieren, und es ist nun nicht das erste Schiff, das unterwegs ist und nicht anlegt konnte. Vielleicht tue ich Ihnen auch Unrecht, vielleicht sind Sie die ganze Zeit unterwegs, aber dann hat das für mich irgendwie nochmal so einen anderen Beigeschmack irgendwie.
Ja, genau, der Innenminister ist der Salvini.
Genau.
So heißt er, und ja, genau, das ist wirklich eine gute Vermutung, würde ich auch zustimmen, dass halt ja man natürlich natürlich Italien ein bisschen absenken will, weil vor nicht allzu langer Zeit hat sich halt vor allen Dingen auch Italien, Österreich und Griechenland gegen Russland Sanktionen ausgesprochen. Vielleicht spielt es auch in diese Richtung mit rein, oder es hat viele Faktoren, die man dann damit ausnutzen kann. Und Österreich hat mal vor kurzem gehabt, dass halt der ja, Präsident abgesägt wurde mit diesem komischen Video, was da veröffentlicht wurde.
Und ja, das hatten wir in der vorherigen Sendung auch drüber gesprochen, als Hinweis.
Ja.
Und es wäre durchaus möglich, wenn NGOs dahinter stecken oder ein größeres dunkles Gremium, dass die halt dann natürlich versuchen, auch Italien anzukratzen, die halt nicht in ihre Richtung gehen. Und Österreich war halt auch mehr pro Russland oder pro Russland eingestellt und Italien halt auch. Und dann probieren wir es halt auf diese Weise. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ob es jetzt der alleinige Faktor ist, keine Ahnung, aber der spielt auf jeden Fall damit rein, würde ich sagen.
Ja, genau. Und was ich denke, was auch ein Stück mit reinspielt in das Ganze, dass jetzt das so als Gegenagenda gefahren werden könnte, dass das ja also EU-weit betrachtet, also Parteien, die eher dem rechten Lager mehr zuzurechnen sind, also sehr zugelegt haben im EU-Parlament an Plätzen. Und dass dann nun halt, sage ich jetzt mal, die andere Seite jetzt eine Gefahr sieht, also an möglichem Machtverlust, und dann nun halt auch versucht, mit gegenzusteuern. Also dass das halt eben auch, also einer von natürlich ziemlich vielen Aspekten ist, der damit reinspielt in das Ganze. Ja, genau. Nee, und ich wollte halt noch was sagen, also zu dieser, also einerseits zu der narzisstischen Seite, und also die schon angesprochen worden ist von Luke, und den jetzt eben andererseits auch zu dieser Kampagnenseite von Mai. Also so wie ich das erfasst habe, also hat sie ja auch sehr stur versucht, also unbedingt halt in Italien anzulegen, und jetzt auch Frankreich wurde beispielsweise außen vor gelassen oder Balkanländer zum Beispiel, also was ja auch EU-Gebiet ist, wo die Geflüchteten oder Migranten oder wie auch immer ja dann auch hätten abgesetzt werden können. Es musste unbedingt Italien sein, war mein Eindruck. Und bei der narzisstischen Seite, also ich hatte schon den Eindruck, sie hat es sehr genossen, im Rampenlicht zu stehen. Also wie sie auch gelächelt und gewunken hat und alles, und sich nicht unwohl zu fühlen.
Ich kam nur drauf, weil ich hatte in irgendeinem Artikel gelesen, dass sie bis auf so diese selbstgedrehten Videos und so, die sie gemacht hat, sich aber ziemlich zurückgehalten hat und das auch ziemlich deutlich irgendwie, deshalb kam mir das irgendwie, dachte ich, hat es vielleicht eher so abgekartet, ne? Dass sie sich in der Rolle gar nicht so wohl fühlt irgendwie, da im Mittelpunkt zu stehen. So. Das ist so. Sie ist halt, auf jeden Fall hat sie einen Mega-Drive und ist sehr zielorientiert, das also so das zielstrebig in dem, was sie tut. Und das war so das, also eher so ein, das war mehr so mal, also so nicht so faul narzisstisch wie ich suche das Rampenlicht, aber sowas in die Richtung, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das halt auch durch, so koste es, was es wolle. Das ist dann vielleicht nochmal was anderes. Es ist nicht unbedingt besser, aber es hat irgendwie nochmal so ein, irgendwie, ich weiß nicht warum, es hatte irgendwie eine andere Komponente für mich noch. Es ist auf jeden Fall eine seltsame Geschichte.
Ja.
Ja. Ja, definitiv. Was es halt bringt, ist halt ein sehr emotionales Thema. Es geht um Flüchtlinge, es geht halt um Linke, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und das kocht natürlich beide Seiten wieder auf. Zum einen halt die linken Lager und natürlich auch die rechten Lager, die es hier in Deutschland gibt oder auch in Italien und anderswo. Und es bringt natürlich viel Öl und gießt viel Öl ins Feuer mit rein.
Oh ja, und das ist ja auch gewünscht. Also dann viel Öl ist dann auch wieder viel Ablenkung. Das, also die Rakete-Geschichte ist ja auch, also während der ganzen Iran-Geschichten ja auch aufgekommen. Und dass sich dann erstmal die Öffentlichkeit eben hauptsächlich damit beschäftigt, anstatt mit den politischen Zwischentönen, also aus anderen geopolitischen Bereichen. Also jetzt Iran, Russland und so weiter oder eben auch G20, was da war, dass das mehr so in den Hintergrund gerückt wird. Also war zumindest mein Eindruck, kann da auch falsch liegen? Weiß nicht.
Nee, ist durchaus legitim. Also ja, es lenkt halt von anderen Sachen wieder ab. Genau. Gut, haben wir noch was zu der Rakete?
Nee. Ach so, sie ist noch in Italien. Und also soll jetzt, und es steht jetzt nochmal eine Anhörung durch die Staatsanwaltschaft bevor, also jetzt am 9. Juli, also
okay.
Übermorgen.
Das stimmt, sie wollte ja auch selber rechtliche Schritte gegen Italien einleiten, so wie ich gelesen hatte. Ich habe es nur überflogen gehabt.
Ich glaube, sie wollte Salvini sogar selbst verklagen.
Ja, musste nur lachen. Okay. Genau, gut. Gehen wir noch zum letzten Thema zumindest, was ich mitgebracht habe. Und zwar die CO2-Steuer. Das passt ja auch wieder so ein bisschen ins ganze grüne Lager rein, was wir letztes Mal besprochen haben. Auch wieder mehr links und alternativ. Und zwar die CO2-Steuer, die kam in diesem Jahr bereits schon mal auf. Ich glaube Anfang des Jahres, muss mal kurz schauen. Ich glaube gegen April, Anfang Mai. Und da kam das schon mal auf und da hat sich aber Merkel dagegen ausgesprochen, auch andere Minister haben gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Und jetzt auf einmal taucht dieses Thema wieder auf, nachdem wir halt, wie im letzten Show besprochen hatten, dass halt die Grünen Europawahl sehr weit vorne war, bei vielen Landkreiswahlen und so weiter und so fort. Und jetzt taucht das Thema halt wieder auf, dass die Bundesregierung selbst eine super Idee hat, oder das Umweltbundesamt besser gesagt, und die hat gerne Steuererhöhungen oder Steuern schaffen wollen halt für Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas. Das ist natürlich sehr intelligent, sowas einzuführen, weil, ja, es basiert wieder auf der großen Lüge, dass der Mensch halt die Klimaerwärmung verursacht, und das sage ich ja immer gerne, okay, wir sollen froh sein, dass es jetzt noch warm ist, weil es könnte schnell auch ganz kalt werden. Wenn es warm ist, wachsen mehr Sachen. Okay, die Dürre ist natürlich oder Trockenheit ist ein anderes Problem, aber ja, jetzt basiert es halt einfach auf einer großen Lüge, dass ein Element, man könnte jetzt sagen, die Merkel ist nur schuld für alle Flüchtlingsprobleme, die es gibt, und so ist halt CO2 jetzt bei einem riesen Umweltthemen, es ist ein Element aus einem wahnsinnig komplexen System, und das ist der riesige Boomer, und dann sollen da noch Steuern gezahlt werden und halt Prämien für Leute, die sich besonders dafür einsetzen, keine Ahnung wie, und in diesem
Fall, Luke? Nee, ich wollte nur sagen, also es ist wirklich auf so vielen Ebenen einfach eine Frechheit, dass man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll. Ne? Weil ich meine, erstens Steuern, also es ist wirklich immer lustig, dass der Staat immer wieder irgendwelche neuen Steuern erhebt, als ob das irgendwie was Positives wäre. Was ist denn daran positiv, einfach uns mehr Geld aus der Tasche zu ziehen? Ne? Also es ist völlig absurd. grotesk, einfach diese Vorstellung, also dass es überhaupt geschafft wird, jetzt mal unabhängig von allem Klimathema oder so, einem das als was Gutes zu verkaufen, einem, dass man mehr Geld aus der Tasche gezogen bekommt. Ne? Also Wahnsinn. Dann, ich hatte neulich Diskussion auch mit jemandem, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass Benzin nicht schon besteuert wird. Ne? Also es steht ja manchmal an den Tankstellen, wie viel Prozent vom Benzinpreis oder Diesel, egal, Steuern sind. Ne? Und das Gleiche gilt ja auch oder Ähnliches gilt auch für andere Energieformen. Also man zahlt ja schon unglaublich viel Steuern darauf. Und dann gab es ja auch schon mal die Ökosteuer und so weiter. Also im Prinzip, das ist die reinste Abzocke. Ne? Und dann wird halt argumentiert, na gut, wenn es jetzt noch teurer wird, dann fahren die Leute vielleicht weniger Auto und so, was natürlich Schwachsinn ist, weil wenn ich jeden Morgen irgendwie zur Arbeit fahren muss, dann fahre ich nicht plötzlich weniger, nur weil es teuer ist, sondern ich zahle einfach mehr Geld, Schluss aus. Also es ist einfach eine absolute Frechheit. Und wenn man dann halt noch sich überlegt, dass dieser ganze Klimaquatsch sowieso nur wirklich lächerlicher Schwachsinn ist. Das kann jeder, der irgendwie 10 Minuten mal ein bisschen recherchiert und nicht völlig ideologisch verblendet ist, rausfinden. Also ne, wer das immer noch glaubt, der soll ruhig mal ein bisschen was dazu lesen. Muss man jetzt nicht alles wiederholen. Rant. Aber genau, ja, der Rant muss jetzt noch zu Ende geführt werden. Und also, ne, was du ja auch schon meintest, Jörg, also die Vorstellung, dass CO2 unser ganzes Klima irgendwie im Griff hat, im Würgegriff.
Ja, das
also, ich meine, es könnte vielleicht auch was mit der Sonne zu tun haben, ne, aber, aber die Sonne kann man ja auch nicht besteuern.
Ja, das stimmt.
Und also, es ist einfach. Also es fällt einem einfach nichts mehr dazu ein. Ja.
Die Sonne spielt keine Rolle. Die dreht sich auch um die Erde, so wie es schon immer war. Die Erde ist auch flach. Kommt ja auch noch dazu.
Und es gibt nicht mehr also Erdbeben und Vulkanausbrüche, was ja auch von sogenannten Klimaleugnern behauptet wird, würden jetzt gewisse Klimareligionspriester sagen.
Das sind die Kühe. Die Kühe gibt's, sind dann auch noch das neue Opfer.
Ja, das Fleisch.
Fleisch. Genau. Also. Stimmt.
Ja, nee, mit dem CO2, da wollte ich auch noch ranbringen. Okay, die sagen, sie machen das jetzt für Fahrzeuge. Es gibt ja auch noch Regionen, wo man auch ein Auto braucht, also um von A nach B zu kommen, auch um seinem Tagesjob nachzugehen, zum Beispiel also auf dem Land.
Mhm.
Und das Ganze erinnert mich dann eben auch an Frankreich, also wo ja im November eine Erhöhung des Benzinpreises angekündigt wurde. Oder ich glaube, es wurde ja auch durchgeführt, woraufhin dann die Gelbwesten-Proteste angefangen haben. Und das lag auch daran, weil eben viele, die jetzt auf dem Land leben, also jetzt von der französischen Bevölkerung und dann eben auch also auf ihr Fahrzeug, auf ihr Auto angewiesen sind, ja dann, also dann monatlich dann noch mehr hätten berappen müssen, als sie ohnehin schon berappen müssen. Und ich weiß zum Beispiel nicht, also wie das dann hier wird, also wenn die Leute dann hier mehr berappen müssen, ob dann, das wäre, also ich würde sagen, es könnte natürlich auf einer Ebene positiv sein, ja, sie würden dann auch mehr auf die Straße gehen vielleicht und auch ein Signal setzen.
Ja, könnte durchaus passieren, wobei ich denke, wir Deutschen sind das sehr träge.
Ja,
aber wenn es ums Auto geht, auf der anderen Seite muss man sagen, da könnte schon schneller was passieren.
Ja,
wobei Benzinpreise sind halt nicht so, ne, ich glaube bei der Maut oder so, da gibt es Revolutionen oder bei einem Tempolimit auf der Autobahn. Oh, ja. Aber so die Benzinpreise, die haben es ja schon geschafft, es immer weiter zu erhöhen, leider. Und das machen das ja so Scheibchen-Salami-Taktik. Aber Tatsache ist, und das ist ein guter Punkt, mit der Landbevölkerung, das wird halt auch von vielen, auch in Deutschland mittlerweile auf dem Land so wahrgenommen, dass es halt wirklich ein Krieg ist gegen die Landbevölkerung und die halt überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Ne? Weil natürlich, wenn ich irgendwo in Berlin Mitte wohne oder so, dann wird der Spritpreis teurer. Ja gut, dann nehme ich halt die U-Bahn, so nach dem Motto, wobei das auch Quatsch ist, aber das könnte ja vielleicht noch funktionieren. Aber natürlich auf dem Land ist es einfach schlicht und ergreifend, dass du mehr bezahlst, fertig aus, weil es gibt keine Alternative und es wird auch nicht eine geben. Und
Richtig.
von daher, also ich glaube, das spart keinen einzigen Liter Sprit.
Ja, aber es ist wieder, man kann sich dann wieder das Aluhütchen aufsetzen und sagen, dass es vielleicht ja auch gewollt ist, dass es uns langfristig in die Städte treibt, weil deren Strukturen uns einfach deutlich abhängiger machen und auch, ja. Man hat halt auch mehr Kontrolle, wenn man halt seine ganze Bevölkerung quasi an so Lebensadern hängen hat, die es halt im städtischen Bereich gibt. Und ich denke, auf dem Land immer noch eine gewisse Unabhängigkeit herrscht. Ne? Also,
Auf jeden Fall eine radikalere Meinung oder vernünftigere Meinung, würde ich mal sagen. Und
ja.
man darf ja nicht vergessen, ja, was wird denn auf dem Land produziert? Ja, unser täglich wahrsten Sinne
Ja.
des Wortes. Und wenn das nicht ankommt, da werden auch Traktoren benötigt. Gut, die brauchen jetzt kein Benzin, die fahren mit Diesel. Aber genau diese Bevölkerungsgruppe wird das angegriffen, die einfach wahnsinnig wichtig ist für unsere tägliche Ernährung. Egal was wir essen, Fleisch oder irgendwas anderes. Das sind immer Bauern und Landwirte. Ja.
Ja, richtig. Und ich meine, selbst wenn dann Fleischkonsum auch irgendwann, also ich mache jetzt mal Zukunftsspekulationen, dann auch irgendwann so verpönt ist, dass dann sich niemand mehr nach Fleisch, also nachfragen würde und dann jetzt also gar keine Viehzucht mehr bestehen würde, dann würden ja auch, also der Sojaanbau, den sich ja diese, also die ganzen Grünen oder also die das halt so gerne wollen, sich ja so wünschen, dass das würde ja dann auch dann nicht mehr funktionieren, würde ja dann auch nicht mehr so reibungslos funktionieren. Also wenn dann denjenigen, also die dann diese Arbeit tun, diesen Anbau, diese Züchtung, also wenn denen dann also sozusagen in Anführungsstrichen ans Leder gegangen wird, vor allem finanziell.
Ein was ich noch ansprechen möchte, ist jetzt gerade eine Aussage, das war diese Woche gewesen von den Entwicklungsforschern von BMW, Heiko Fröhlich. Er hat an Anfang der Woche, oder ja, ich müsste gewesen sein, müsste da gewesen sein, eine ziemlich interessante Meinung gesagt hat zu Elektrofahrzeugen. Und da soll er gesagt haben, wir könnten jeden ein elektrifiziertes Fahrzeug liefern, aber niemand würde es kaufen. Das ist schon mal ein wahnsinnig großer Standpunkt, gerade für einen BMW-Entwicklungsvorstand, sowas zu äußern. Da hat BMW auch gerade seine Politik stark umgeändert. Und diese Aussage, die hat er halt dann auch witzigerweise ein paar Tage später zurückgezogen und halt pauschalisiert. Ich lese kurz vor. Die Ausführungen wurden bedauerlicherweise sehr verkürzt dargestellt, sagte Fröhlich nun der Welt. Klar ist, die Elektromobilität wird kommen. Genau, und das ist dann von seiner vorigen Aussage, dass niemand diese hässlichen, Entschuldigung, teilweise nicht schönen Fahrzeuge kaufen will, die unpraktisch sind, meiner Meinung nach. Ja, und es ist einfach ein Trend ist von der Bevölkerung, oder von uns deutschen Bürgern, wir sind dem sehr skeptisch gegenüber eingestellt, E-Fahrzeuge, Steckdose anschließen und man kann nicht mal schnell tanken fahren, man muss warten und so weiter und so fort. Und ja.
Ja, genau. Und da muss man auch überlegen. Also ich hatte auch mal gelesen, also dass ja, und ich finde das auch ein wichtiger Punkt zum Nachdenken, woher kommen die Akkus? Wie werden die hergestellt? In Kinderarbeit in Afrika zum Beispiel.
Ja, das passt halt nicht ins grüne Gutmenschenbild, aber es ist, ich glaube, irgendwo, wer hat da auch mal ausgerechnet, ich irgendwo gelesen, dass man, um es vergleichbar nachhaltig zu haben, so ein Elektroauto, also man müsste einen Benziner 200.000 Kilometer fahren, um, ich glaube, es kriegt es nicht mehr ganz zusammen, aber um die, sag ich mal, die Umweltschaden von einem Akku, ne, also das entspricht dem Umweltschaden von einem Akku. Also es ist auf jeden Fall absolut unnachhaltig, das Ganze. Und es gibt auch große Zweifel daran, dass es technologisch überhaupt möglich ist, sage ich mal, eine Batterie mit einer genügend hohen Energiedichte, ne, zu liefern und so weiter. Und die Umweltverschmutzung, die dadurch entsteht. Und es macht einfach keinen Sinn. Und es stimmt, was dieser BMW-Vorstand sagte. Es will eigentlich auch kein Mensch, es sei denn, man schafft halt massive Anreize. Ne? Also das haben andere Länder teilweise gemacht in Skandinavien, dass sie halt hohe Steuererleichterungen gewährt haben, ne? Dass es dann halt billiger wird und dass man Sondergenehmigungen hat in bestimmten Bereichen zu fahren, wo nur Elektroautos fahren dürfen und so. Also wenn man das halt sozusagen mit der gesetzlichen Daumenschraube regelt, dann natürlich kaufen die Leute das dann, ne? Aber so, sag ich mal, jetzt auf dem freien Markt haben die Leute da überhaupt keine Lust drauf. Und das ist schon eine interessante Aussage. Ja. Aber anscheinend auch politisch unkorrekt und man darf sowas nicht sagen.
Nein.
Ja.
Wer hat das dann widerrufen, der Herr Fröhlich? Genau, ja, langes Thema. Wir hatten es letzte Woche schon, unserer letzten Show schon ein bisschen behandelt. Können wir natürlich noch weiter in die Tiefe gehen. Ja, dieses ganze Klimadings ist, ich finde, es ist eine gefährliche Bewegung. Mir kommt es wie eine Religion vor und ja, das finde ich, egal um was es sich handelt, so ein Fanatismus ist niemals gut, egal um was es geht, weil damit werden halt andere beschnitten und halt freier Wille verletzt, es wird jemand was aufgezwungen und es kann nicht gut gehen, es kann nur noch zu mehr Konfrontation führen.
Ja, es basiert vor allem nicht auf Fakten, sondern da werden halt also große Teile der Bevölkerung ausgeklammert, die sich dann eben auch die ganzen Teuerungen, die damit einhergehen, also die das nicht berappen können. Und ja, und das spielt halt eben Geld in die Taschen. Also von diversen Parteien und ja, Fraktionen, was auch immer. Also jetzt auch Parteien jetzt nicht auch nicht unbedingt im politischen Sinne.
Ja. Genau, gut. Ja, würde ich sagen, hätten wir es geschafft, oder? Aber will jemand noch was ergänzen zu dem CO2-Thema oder was anderes, was wir noch nicht besprochen hatten heute?
Nee, der Tag ist ruiniert.
Ach so, weil wir wieder über solche Sachen gesprochen
haben. Oh je.
Gut. Nein, das ist gut.
Genau. Gut, ja, würde ich sagen, dann sage ich von meiner Seite tschüss. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Mit einem neuen Thema und genau, danke, dass ihr mitgemacht habt und wir hören uns demnächst wieder.
Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.